Patrick Berger hat Glück, dass er nicht in Köln ist, sondern in München im Hotel, weil in Köln die halbe Stadt evakuiert wird. Aber davon lässt er sich nicht aufhalten. Und deswegen hört ihr heute eine neue Folge vom
Auffe Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Hallo Patrick, ich freue mich natürlich erstmal, dich wohlbehalten sitzen zu sehen. Wärst du heute bei der Riesenevakuierung in Köln auch evakuiert worden oder hast du weit genug oder wohnst du weit genug entfernt vom Evakuierungsradius, dass du hättest zu Hause bleiben können?
Nee, tatsächlich wohnen wir weit entfernt zum Glück von diesem Radius, aber das ist in Köln tatsächlich, Köln war ja enorm zerstört. Nach dem Weltkrieg, die Stadt, die es mit am meisten getroffen hat. Tatsächlich haben wir das schon ein paar Mal gehabt in der Zeit, in der wir in Köln leben. Einmal mussten wir sogar raus aus unserer Wohnung für ein paar Stunden. Da haben wir aber noch woanders gewohnt. Ein, zwei Mal war es so, dass der Radius wirklich, ich glaube, wir konnten hingucken.
Durch den Garten ging, so ungefähr.
Gefühlt so durch den Garten ging. Und dahinter musstest du theoretisch raus und wir konnten noch drin bleiben. Aber das ist schon verrückt, wie viele Weltkriegsbomben da noch gefunden werden. Ja. Und unterwegs sind, alles safe das? Zu Hause.
Ja, wie war das, als ihr raus musste? Saß der dann so in der Turnhalle und es gab ein Brötchen und was zu trinken? Eine Decke?
Also tatsächlich war es, war es so eine Art Dorfgemeinschaftsheim, wie nennt man das, in der Stadt? Ich weiß es gar nicht, Bürgeramt. Dann saßen da alle dann zusammen, ein oder anderes los, einkaufen, spazieren gegangen und dann gab es irgendwann wieder Entwarnung. Ist schon verrückt. In München ist alles safe.
In München ist safe, im Ruhrgebiet ist das aber auch so. Also im Ruhrgebiet kannst du nicht in den Sandkasten gehen und mit dem Schüppchen irgendwas rausbuddeln, ohne dass eine Weltkriegsbombe darunter liegt. Wahnsinn. Weil auch hier im Zweiten Weltkrieg natürlich die Industrie extrem bombardiert wurde. Boah, jetzt muss ich eine gute Überleitung finden, ohne mich jetzt irgendwie in irgendeinen Bombenvergleich
Ich kann dir einen guten Bombenvergleich geben. Ich habe nämlich ein Bombentrikot, Jesko.
Boah, ich weiß. Hol's mal einmal. Tu mir mal einen Gefallen. Ich sehe es da hinten. Komm, hol's mal einmal.
Warte, ich hol's einmal. Ja. Kleinen Moment. Nämlich wunderbar. Hier ist es.
Da uns jetzt viele bei Spotify zuhören, erzähle ich jetzt, also Patrick Berger läuft in die Tiefe des Raumes, greift oben auf den Rahmen, nimmt den Bügel, er kommt wieder und er hält mit der Hand 10. Ein Boca Juniors Trikot. Das ist überragend, das Trikot. Es ist dieses blau-gelb-blaue Trikot mit so einer Oldschool Nummer 10 hinten drauf.
Weltklasse
aus. Und weil ich gestern schon wusste, dass Patrick Berger dieses Trikot gleich rausholen wird, habe ich ihm gesagt, Alter, ich will auch. Und hat es geklappt eigentlich?
Es hat geklappt.
Überragend. Überragend.
Wir sind ja in Herzogenaurach bei der Nationalmannschaft. Ja. Dort gibt es ja, ist ja noch der Sponsor Adidas Puma. Ist dort vertreten und wir haben immer die Möglichkeit, im Outlet-Store nochmal ein paar Prozente vielleicht zu bekommen und reinzugehen.
Sehr gut.
Und da gibt es schon immer ein paar Schätzchen und der Kerry, der hat mir irgendwann geschrieben und meinte, Alter, die haben das Bocker-Trikot Langarm, das musst du dir schießen. Und dann bin ich sofort hin, hab mir es geholt. Und
Kerry Hau übrigens, ne, unser geschätzter Kollege,
der die Bayern bearbeitet, auch die Nationalmannschaft gemeinsam. Genau. Mit mir und Pletti, der hat sich im Übrigen auch geholt. Es gibt ein River Plate Trikot auch. Da hat der Jesko sofort gesagt, nein, geh mal weg mit River.
Ja. Sieht aber auch geil aus, das River Trikot. Das darf ich gar nicht so offen sagen, aber es sieht auch richtig geil aus. Ne? Also es ist dieses Weiße mit dem roten Querstreifen.
Ja, mega.
Drüber.
Ja. Ja, genau. Gut. Und dann hast du gefleht, ne? Und hast gesagt, bitte.
Ja, ich habe ein altes, wo ich mir nicht 100% sicher bin, ob das dann auch echt ist, oder ein älteres, so aus den Anfang 2000ern.
Von Pepsi vorne drauf.
Von Boca mit Pepsi. Ja. Sieht auch geil aus, finde ich. Aber das sieht von Adidas sieht noch besser aus. Nur ich habe halt tatsächlich, weil ich ja mal in Südamerika, in Argentinien gelebt habe, habe ich da also auch echt Verbindung zu den Boca Juniors. Das war auch das Erste, was du da gefragt wirst. Ne? Also die sind da so, also Argentinien ist ja so fußballverrückt, das kannst du dir, die Ausmaße kannst du dir in Europa kaum vorstellen. Also wenn du so Richtung Neapel gehst vielleicht, das matcht das vielleicht, aber das
Land ist halt... Und Istanbul wahrscheinlich schon auch, ne?
Ja, Istanbul, ja, Neapel, aber es ist halt so krass, dass dieses Land, Argentinien ist halt zweigeteilt, ne? Entweder du bist für Boca oder du bist für River. Aber es gibt nichts dazwischen. Es gibt San Lorenzo, es gibt Independiente, es gibt El Sarsfield. Aber eigentlich hat jeder Boca oder River und noch einen Verein. Es gibt so ein paar, die sagen, nee, ich bin San Lorenzo-Fan oder ich bin Independiente-Fan. Ja, ja.
Aber dann kommen sie vielleicht von dort, ne?
Ja, ja. Aber eigentlich gibt es nur zwei und du wirst auch vorher und da gehen Familie, da gibt's, also wenn der Superclásico ist, da gibt es dann, wenn Familien gespalten in der Mitte durch.
Warst du bei einem Super? Nein,
ich war so jung, ich durfte auch gar nicht hingehen.
Okay.
Weil es halt, das muss man leider auch dazu sagen, in Argentinien wirklich ein Abenteuer ist, ich sag's mal vorsichtig, in ein Fußballstadion zu gehen. Ich war bei einem Erstligaspiel bei Gimnasia Jujuy.
Mhm, okay.
Klingt lustig. Ich weiß aber leider auch schon nicht mehr gegen wen. Es ist aber auch 1998 gewesen. Also es ist auch schon das ein oder andere Jährchen her, aber es ist ein unglaublich fußballverrücktes Land.
Du brauchst die Groundhopper-App. Kann ich nur Werbung machen? Hol sie dir, weil da sind alle aufgelistet. Du kannst nachträglich nochmal eintragen und einpflegen.
Stimmt.
Ich mache das. Ich mag das ganz gerne. Ist tatsächlich ganz groß auf meiner Bucketlist ein Lebenstraum von mir. Einmal
in Superclásico zu sehen, oder?
Ja, in die Pralinenschüssel, Bombonera, einmal rein. Und
muss auch überragend sein. Ja, das muss echt überragend sein. So, ja, kommen wir zur Aktualität, würde ich sagen. Nach diesem kleinen Ausflug nach Köln und Südamerika sprechen wir über Jobe Bellingham, der sich für Borussia Dortmund entschieden hat. Das war, wie ich fand, gar nicht unbedingt zu erwarten, dass doch nochmal so klar positioniert und sagt, jawohl, ich sage dem BVB zu. Ich fand, es gab viele Argumente, die dagegen sprachen, nämlich das Erbe seines Bruders antreten zu wollen, zu müssen. Da gehört auch eine Menge Mut zu. Der hat Fußstapfen hinterlassen in Dortmund, hat sehr gute Zahlen aufgelegt und am Ende wirst du immer verglichen. Du kannst auch sagen, ich weiß jetzt schon, was das Erste sein wird, was die Presseabteilung von Borussia Dortmund veröffentlichen wird und sagt, der Job kommt jetzt, aber vergleicht den nicht mit seinem Bruder. Das ist nicht fair. Der hat seine eigene Geschichte und so. Ja, okay, am Ende wird er verglichen. Und da kann er auch nichts dagegen tun. Von daher finde ich das eine mutige Entscheidung, sich für den BVB zu entscheiden.
Ja, ich sagte, die sind wahrscheinlich auch die ersten in der Social Media Abteilung und Marketing Abteilung, die dann wahrscheinlich diese Vergleiche auch machen. Also das liegt ja dann irgendwie nahe, ne? Dass du irgendwie ein Foto vom kleinen Jude zeigst, wie er irgendwie so vor der Kurve steht mit den ausgebreiteten Armen und der kleine Job dann darauf folgt. Es war tatsächlich. Wir haben mit allen Seiten in diesem Thema wirklich gesprochen, mit der Bellingham-Seite, mit Frankfurt, mit Dortmund, mit anderen Quellen im Umfeld. Und es sah wirklich sehr lange danach aus, als wäre Frankfurt der Verein, der in der Pole-Position ist. Auch eben deshalb, weil, du es angesprochen hast, er keine Lust auf diese ständigen Vergleiche hatte, ein bisschen Sorge hatte, ja auch den Namen Job auf dem Trikot hat, statt Bellingham. Am Ende hat der BVB wahnsinnig viel investiert. Die Eintracht konnte nicht ganz so überzeugen, wie sie es am Ende wollten in den Gesprächen, obwohl er ja die komplette Führung dort bekommen hat.
Entschuldigung, grätsche ich einmal kurz rein. Investiert erstmal Manpower, Zeit und Zuneigung. Ne?
Ja.
Also das ist das erste Invest vom BVB. Sie waren ja alle da, Niko Kovac war da mit Lars Ricken, mit Sebastian Kehl. Und dann ist eben auch nach dem Pokalfinale nochmal Aki Watzke samt Begleitung nochmal rübergeflogen, um da auch nochmal die Hand aufzulegen, um diesen Transfer deutlich nach vorne zu pushen und auch nochmal die Wertschätzung von Borussia Dortmund ganz klar zu machen.
Ja, also ich will das auch gar nicht überhöhen, dass Aki Watzke da nochmal rübergeflogen ist. Es macht aber natürlich was mit einem Spieler, weil jetzt ganz viele auch sagen, ja, wie kann denn der alte Watzke mit allem Respekt, wie kann der denn auf einmal einen jungen Spieler überzeugen? Das sagen schon viele Leute, dass Aki Watzke die Gabe hat, irgendwie in Gesprächen auch jemanden vom BVB zu überzeugen, vielleicht auch ihm dann nochmal das Gefühl zu geben, ey, wenn's mal richtig brennt und wenn du im medialen Wind bist, im Fokus, dann stehen wir auch dir nah. Ähnlich wie das beispielsweise ein Uli Hoeneß bei Florian Wirtz getan hätte. Er hat ihm ja auch versprochen, wir stehen immer bedingungslos an deiner Seite. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas irgendwie emotional nochmal was mit einem Spieler macht. Bei Borussia Dortmund ist es intern als großer Teamerfolg gewertet worden. War ja in der Vergangenheit nicht immer so, dass alle an einem Strang gezogen haben, dass von Sebastian Kehl bis hin zu Lars Ricken, bis hin zu Sebastian Krug, Niko Kovac und.
Sebastian Krug ist der Chef-Scout.
Ne? Genau. Ja. Der Plettenberg ruft mich jetzt zum vierten Mal in Folge an. Ich muss ihm jetzt mal schreiben, dass ich hier einen Podcast aufnehme. So, sorry. Flo Plettenberg, immer da, immer dran, immer da.
Hör mal, ey. Bis nächste Woche, erstes Transferfenster. Erstes Transferfenster bis nächste Woche, da ist der Puls bei Plettenberg auf 180.
Naja, das ist wirklich
so. Wer da schläft.
Ja. Ja, das ist wirklich so. Aber wo waren wir stehen geblieben? Genau, der BVB hat am Ende das Rennen gemacht für Joe Bellingham.
Noch ist er nicht da. Noch ist er nicht da. Noch müssen sie Geld überweisen und mal schauen, wie viel.
Mal schauen, wie viel, richtig. Es gibt nämlich diese Ausstiegsklausel, die bei rund 40 Millionen Euro liegt. Also er ist deutlich teurer, wird aber günstiger, weil es eben diese Abmachung mit dem Papa und
da ich,
Kirill Louis Dreyfus gab. Kennst du den?
Ist der Sohn von Louis Dreyfus, dem großen OM-Besitzer, dem großen Adidas-Mann und auch OM-Besitzer und also Olympique Marseille, Chef lange Zeit, ganz schillernde Figur in der Sportwelt gewesen. Ganz wichtiger Funktionär in der Sportwelt gewesen. Aber ganz kurz, Gentleman's Agreement, ich habe ein Déjà-vu. Bin ich ganz ehrlich, das erste, als ich gelesen habe, die haben ein Gentleman's Agreement und er wird billiger, habe ich sofort an OL gedacht, nämlich Olympique Lyon und Rayon Cherki.
Ja, haben auch ganz viele.
Da gab es doch auch ein Gentleman's Agreement.
Ja, haben ja auch ganz viele geschrieben und haben gemeint, oh Gott, das kennen wir doch irgendwoher, müssen wir jetzt Sorge haben, wird es nicht funktionieren, wird es nicht klappen. Also anders als bei Lyon und Cherki, wo die Situation irgendwie nochmal anders gelagert ist, wo das BVB-Angebot ja, so sagt zumindest Lyon, recht spät damals gekommen ist, ist jetzt ja eigentlich sehr früh alles klar und die Fakten auf dem Tisch und der BVB auch sehr früh an dem Spieler dran, weshalb natürlich auch Sunderland eine gewisse Vorahnung hatte, dass da etwas passiert. Job hat den Verein dann auch informiert, dass er ganz gerne wechseln will. Also nach allem, was wir hören, sie müssen sich natürlich noch einigen, Lars Ricken, Sebastian Kehl mit Sunderland. Nach allem, was wir aber hören, dürfte das jetzt nicht der große Dealbreaker werden. Da geht es irgendwie darum, wie staffeln wir das? Zahlen wir in Raten? Zahlen wir sofort? Was machen wir an fixe Ablöse? Wie sind die Boni strukturiert? 25 plus 5 oder ist es irgendwie 26 plus 4? Oder ist es doch ein bisschen über der 30 Millionen? Das ist es gerade, was sie mit Kirill Dreyfus besprechen, der 28 Jahre jung ist, Jesko.
28,
ey. Das ist schon Wahnsinn, ne? Fürst ein Fußballclub. Da habe ich Manager geführt, gefühlt, auf dem Handy.
Ja, genau. Da habe ich auch einen Club geführt, aber bei Anpfiff 3 oder sowas.
Ist wirklich wild. Verrückt, ja. Aber wir wollen uns den Jungen mal genauer angucken. Ja. Wir wollen eigentlich genau das machen, was er nicht will. Das gehört natürlich leider zum Journalismus auch dazu. Ja. Wir wollen ihn mit seinem Bruder vergleichen, weil alle schreiben natürlich, das ist der billige Abklatsch vom Bruder, das ist die Kopie und die zahlen jetzt sogar noch ein bisschen mehr für ihn, weil Jude hat dann am Ende 25, ein bisschen draufrechnet, so an die 30, eher Richtung 25 gekostet. Er wird ein bisschen teurer werden. Trotzdem müssen wir ihn uns einfach mal anschauen. Was kann er? Was sieht der BVB in ihm? Was hat er vielleicht als eine andere Fähigkeit als sein Bruder?
Das ist nämlich eigentlich das Interessante, ne? Wofür bezahlen die denn da eigentlich an die 30 Millionen Euro? Ist dieser Hype gerechtfertigt? Was kriegst du dafür? Und kriegst du dafür etwas, was du noch nicht hast? Das finde ich ja wirklich interessant. Also mal die blanken Zahlen. Wir haben mal Stand heute, ne, wenn wir ihn mit Jude vergleichen, dann ist Jude halt 21 Jahre alt, hat 270 Profispiele gemacht mit 21. Ja. 65 Tore geschossen, 55 Assists. Joe Bellingham hat mit jetzt 19 Jahren 109 Profispiele gemacht, finde ich auch schon sehr gut, muss ich mal sagen, ne, mit 19 Jahren. Dabei sprangen 11 Tore und 4 Assists raus. Das finde ich persönlich sehr unterdurchschnittlich. Und zwar auch für das, wie er immer verkauft wird. Ja, er wird ja so als Zehner verkauft, auch als torgefährlicher Spieler. Aber ihr habt beim Transfer-Update auch mal Create Football bemüht. Das sind die Jungs, die sich dann so Spieler ganz genau anschauen und dann auch so ein Match machen. Ne? Also so ist ein bisschen wie Fußball-Tinder. Passt der denn zum BVB oder passt der nicht? Und kannst du einmal analysieren, was da rausgekommen ist?
Ja, kann ich gern machen. Also bei Joe Bellingham haben die Kollegen von Create Football gesagt, dass er, was die Stärke angeht, natürlich ein großes Durchsetzungsvermögen hat, in der Balleroberung sehr gut ist, die Passqualität und Passschärfe richtig stark ist und die Dynamik im raumüberwindenden Dribbling gut sei. Schwächen hätte er, natürlich Erfahrung auf Top Liganiveau und die Boxpräsenz. Und vom Spielstil her sagen sie eben, ein großgewachsener, dynamischer Spieler, der im zentralen Mittelfeld auf sämtlichen Positionen spielen kann. Eben bei Sunderland schon als linker Teil einer Doppelsechs über 3000 Einsatzminuten in der aktuellen Saison. Er schlägt unglaublich präzise Pässe über weite Distanzen. 65% seiner langen Flugpässe kommen an. Das ist ein Topwert, eine hohe Zweikampf- und Pressing-Intensität, also auch gut, gerade auch nach Ballgewinnen, sehr präsent. Und was das Club-Matching mit Borussia Dortmund angeht, sagen sie, fehlende Dynamik und Laufangebote sowie Chancenkreation aus dem Zentrum, große Baustelle beim BVB, Bellingham stärken, würden diese Probleme beheben. Der veränderte Spielstil unter Kovac, also etwas tiefere Abwehrlinie, mehr Umschaltspiel, Konterangriffe, passt gut zu Bellingham. Niko Kovac wollte ihn ja auch haben, der jedoch von einem klassischen Zehner vor ihm profitieren würde. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Im Gegensatz zu Bruder Jude ist er kein klassischer Box-to-Box-Spieler, sondern eher ein Bindeglied im Mittelfeld, der Angriffe initiiert. Sie sagen aber, Need 5 von 5, Spielstil 4 von 5, Stammplatz 5 von 5, fit, insgesamt 90%. Hatten aber nochmal angemerkt, dass er kein zweiter Jude ist, körperlich zwar ähnlich wirkt, eben diese Box-to-Box-Geschichte, dass er, genau, und das ist ein Ding, was dich, Jesko, ein bisschen skeptisch hat machen lassen im Zehnerraum, spielt er äußerst selten Pässe in die Box und kommt kaum selbst zum Abschluss. Und das ist zumindest konträr, was der BVB uns in Hintergrundgesprächen sagt, dass sie in ihm jemanden sehen, der auch mal vorgezogen auf der 6, auf der 8 spielen kann oder sogar teils auf einer 10, weil er eben eine große Torgefährlichkeit hätte.
Genau.
Die nackten Zahlen sehen ein bisschen anders aus.
Genau, wenn man es dann mal ganz nüchtern analysiert, sieht es halt ein bisschen anders aus. Und ich lese halt ganz viel in dem, was du jetzt auch vorgetragen hast von Create Football, die das wirklich sehr tiefenanalytisch machen. Das ist sehr, sehr passgenau, was die machen. Lese ich halt viel von dem, was zum Beispiel auch ein Felix Metscher mitbringt. Ja, also für mich ist das so ein bisschen 1:1 Metscher. Mhm. Ja, also ne, Dynamik. Ja, gute Pässe, Dynamik nach vorne, das ist für mich viel Felix Metscher. Das ist alles nicht immer gleich, aber es ist für mich viel Felix Metscher. Und dann frage ich mich halt, wo findet denn Joe Bellingham seinen Platz so wirklich? Also Marcel Sabitzer ist auch noch da, auch mit ähnlichen Veranlagungen gerade nach vorne, ne? Pressingspieler, kann eigentlich auch torgefährlich sein, auch wenn er es in der vergangenen Saison nicht unbedingt gezeigt hat. Aber in den Jahren davor hat er das ziemlich deutlich gezeigt. Den musst du dann sozusagen auch mal sagen, so, lieber Marcel, jetzt kommt der Job, dein Plätzchen wird jetzt durch den Jüngeren ersetzt werden, ne? Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Aber mir fehlt so ein bisschen, also ich verstehe den Hype nicht so richtig um ihn. Ich habe ihn jetzt nur einmal wirklich live gesehen, das war bei diesem Championship-Finale. Und da war er okay. Ich fand ihn nicht so prägend, wo ich gesagt hätte, also wenn ich den Fernseher angemacht hätte, nicht gewusst hätte, dass ich jetzt auf Joe Bellingham gucken muss, hätte ich nicht unbedingt auf ihn geguckt. Hätte ich nicht hinterher, hätte mich einer gefragt, wer hat dich beeindruckt, hätte ich nicht gesagt, ja hier, der Junge, der hat mich richtig beeindruckt.
Fairerweise ist jetzt ein Spiel, da hättest du wahrscheinlich absolut nochmal 5, 6, 7 mehr scouten müssen.
Ja, oder die hundertprozentig, das ist halt eine Tagesform, ein Moment, ein wirklich nur, das ist dann aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Das darf man so natürlich nicht sehen. Aber ich persönlich habe ein bisschen Probleme mit dem Hype, weil ich nicht 100% sehe in den Zahlen und das, was ich gesehen habe, dass er ein Spieler ist, der dich auf das nächste Level hebt, auf das du möchtest.
Der Hype entsteht, da gebe ich dir recht, weil es wahrscheinlich auch ein Bellingham ist. Das kommt automatisch dadurch. Der Hype entsteht auch, weil natürlich so ein großes Theater und Getöse drumherum mit Flug, mit hin und her von Seiten der BVB-Verantwortlichen. Plus, er ist eben ein Engländer, der Erfahrung schon auf Profiniveau hat und dadurch an die 30 Millionen kostet. Wenn das jetzt ein etwas unbekannterer Spieler wäre, der irgendwo bei 12, 15 Millionen liegt, der vielleicht die gleiche Qualität hat, reden wir nicht so viel über Joe Bellingham. Was er natürlich schon hat, Jesko, 109 Championship-Spiele ist, finde ich, in dem Alter schon ein ziemliches Brett. Ne? Das ist ein Riesending. Der BVB denkt und überlegt natürlich auch, das ist ein klarer Auftrag auch von Lars Ricken, auch an Kovac, auch an Kehl, an alle wieder selbst, dahin zu gehen, wieder Spieler zu entwickeln, Spieler zu holen, die jung sind, in denen sie etwas sehen. Jetzt muss man natürlich bei Joe Bellingham sagen, ein Spieler, der erst 19 ist und schon über 100 Spiele auf Profiniveau hat, das findest du natürlich auch eher selten, das ist völlig klar. Und ohne den guten Draht zur Familie hättest du wahrscheinlich überhaupt keine Möglichkeit gehabt, den Jungen überhaupt zu holen. Ich gebe dir recht, wenn du sagst, wahrscheinlich ist er mit 30 Millionen Euro schlichtweg zu teuer am Ende. Das ist jetzt kein kreativer Transfer oder irgendwie ein Spieler, wo du sagst, boah, da haben wir mal wieder ein Schnäppchen ausgegrabt und der wechselt irgendwann für sehr, sehr viel Geld. Deshalb wird das echt noch interessant zu sehen. Vom Spielstil her, glaube ich auch, ähnelt er schon Felix Metscher, auch wenn, wie gesagt, die Dortmunder sagen, dass er sogar noch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlt und sogar eine Position vor Metscher spielen könnte. Also da bin ich wirklich gespannt, wo er, wenn der Wechsel am Ende klappen würde oder wird, er dann eingesetzt wird. Es ist aber, weil du Sabitzer angesprochen hast, schon auch ein klarer Fingerzeig, vor allen Dingen an Gio Reyna, der hat keine Zukunft im Club, haben wir auch schon berichtet, soll den Verein verlassen. Auch an Marcel Sabitzer, der noch einen Vertrag hat über den Sommer hinaus, aber der eigentlich auch keine Zukunft hat, der natürlich aber, zu dem Problem kommen wir gleich auch nochmal, wir werden ausführlich nochmal die ganzen BVB-Transfers beleuchten und warum der BVB eigentlich in Anführungszeichen so wenig Geld zur Verfügung hat für diesen Transfersommer. Er ist natürlich jemand, der enorm viel Geld einstreicht, der jetzt auch nicht die Top-Angebote hat und gleiches gilt auch für Julian Brandt. Deshalb, es ist Fingerzeig für diese drei genannten, aber es ist auch eben nicht so einfach, die dann loszuwerden. So, wenn du mich fragst, bist du wahrscheinlich irgendwo bei groß musst du auch sagen, Jesko, das ist jetzt auch kein Spieler, der die nächsten 3, 4, 5 Jahre beim BVB absolut spielt. Ne? Ja, also absolut. Ist das schon auch perspektivisch
no, ich hab mir, ich, etwas. Ich habe mir jetzt mal die Aufstellung einfach vom letzten Spiel gegen Kiel rausgeholt.
Ja.
Ha. Und jetzt sagt mein Computer, auf dem Gerät ist ein Problem aufgetreten, er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt und dann wird ein Neustart durchgeführt.
Ja, warte mal, ich kann das dir raussuchen. Was wolltest du
Adios. Denn? Die Aufstellung vom Kiel-Spiel wollte ich eigentlich mal angucken. Weil wenn du da halt schaust, ne, also Felix Metscher ist einer, da hat ja Niko Kovac selber gesagt, ja, das ist die Zukunft von Borussia Dortmund.
Also du hast Metscher, Sabitzer in der Aufstellung gehabt, ne?
Genau.
Brandt, Adeyemi, Girassi.
Groß war gesperrt.
In dem Spiel gesperrt, ja.
Genau, Groß war gesperrt. Nehmen wir uns mal das Mittelfeld einfach raus. Ne? Du hast halt jetzt in dieser Konstellation hast du halt zwei zentrale Mittelfeldspieler. Das waren in diesem Fall Metscher und Sabitzer. Du hast zwei davor, ne? Mit Brandt eigentlich eher außen verteilt. Zumindest in der Aufstellung, Adeyemi und Girassi. Frage ich mich, wo findet Jude Bellingham da seinen Platz? Für Julian Brandt? Für Adeyemi? Für Sabitzer? Was passiert dann mit Groß? Weil Groß ist der, den alle Trainer immer loben, den alle immer in ihrer Startelf haben wollen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie dann vielleicht auch auf ein Zweispitzensystem umstellen mit einem Zehner dahinter. Ich finde, also ich, alle denken sich immer was dabei, ne? Auch Sebastian Kehl, auch Niko Kovac haben ja einen ganz klaren Plan mit Jude Bellingham, sonst würden sie den nicht so umgarnen und dann am Ende auch zum BVB holen.
Trotzdem aber jetzt perspektivisch, ne? Da grätsch mal kurz ein. Ich gebe dir schon recht, dass das jetzt erstmal komisch erscheint, aber du musst ja einen Kader auch planen, indem du sagst, Brandts Vertrag geht bis 2026. Was passiert im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr ist der wohl weg, weil verlängern werden sie mit Julian Brandt nicht. Dann wird Marcel Sabitzer früher oder später weg sein. Das heißt, du musst ja jetzt auch jemanden reinholen, der sich auch adaptieren muss, auch wenn er schon über 100 Spiele hat. Die Bundesliga ist auch nochmal was anderes, dass der sofort buff da ist und funktioniert. Damit ist auch nicht zu erwarten. Das heißt, gib dem doch dieses Übergangsjahr, in dem der Akzente setzt, in dem der spielt, in dem der auch mal eine schlechte Phase hat, um dann vielleicht im zweiten Jahr voll da zu sein. Ich glaube,
das ist auch. Was so ein bisschen auch immer kolportiert wurde, war, dass er nicht als Perspektivspieler kommen möchte, sondern dass er mit einer ganz klaren Erwartung an Spielzeit dann auch zu einem Club kommt. Und wenn du diesen Spieler dann von deinem Club überzeugen möchtest, dann wirst du dem nicht sagen, toll, dass du da bist, aber wir müssen jetzt auch erstmal langsam anfangen.
Naja, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, in so einem Konstrukt, gerade beim BVB, wo du immer leider Gottes auch mal eine Verletzungsanfälligkeit hast, wo immer verschiedene.
Ich spiele jetzt auch ein bisschen Teufelsadvokat.
Nein, ich finde das ja auch gut, dass wir eine kleine Kontroverse haben und dass du das kritisch siehst, weil diesen Wechsel kann man auch durchaus kritisch begutachten und dass der Hype, glaube ich, am Ende vielleicht ein bisschen zu groß ist für das, was vielleicht bei rauskommt, mag auch sein. Aber ich glaube trotzdem, dass ihr da einen sehr spannenden Spieler am Ende geholt haben, der trotzdem 5 bis 10 Millionen Euro wahrscheinlich zu teuer sein wird.
Da freue ich mich auch drauf. Ich sehe das auch genauso, nur er muss halt dann ein Upgrade sein zu dem, was da ist. Mhm. Ist immer so, ne? Also wenn ich neue Spieler hole, muss das ein Upgrade sein. Und da bin ich halt bei dem, was ich gesehen habe, was ich lese, muss ich mich erst noch überzeugen lassen, dass er das ist. Aber ich bin ja überzeugungsfähig. Lasse mich ja auch gerne eines Besseren belehren. Ich möchte nur mal auch so, ich höre immer nur Hype, weißt du, ich lese immer nur Hype, so dieser Spieler, oh, Bellingham kommt zum BVB, ist ja mega. Ja, aber ich finde, man muss dann auch immer mal die nächste Ebene sich anschauen und dann das auch mal nüchtern und realistisch betrachten. Und das könnte dann eben auch schon wieder die große Hypothek sein, mit der er dann in seine Zeit bei Borussia Dortmund geht, ne? Mit der Hype. Und dann ist das, dann macht er nicht 5 Tore in den ersten 3 Spielen, ja. Wir wissen, und dann sind auch wir Medien diejenigen, die sagen, ja, warum habt ihr den denn geholt? So, ne? Da haben wir ja auch keine Geduld. Manche Spieler brauchen eben Zeit, auch in so einem Club, auch nach so einer Verpflichtung. Und da hat das Preisschild keine Bedeutung. Das hat für uns, das hat für die Fans dann eine Bedeutung, aber für die Psychologie, wie auch die Entwicklung von Spielern funktioniert, hat halt ein Preisschild keine Bedeutung.
Trotzdem, das ist am Ende natürlich auch die Aufgabe des Vereins, dann in dem Moment auch da zu sein und ihm zur Seite zu springen. Er ist in guten Händen. Er soll übrigens begleitet werden von seinem Papa, von Marc, der die Familie oder auch die beiden Jungs berät. Denise soll in Madrid bleiben bei Jude. Denise hat jetzt ja auch nie so, ist jetzt ja auch kein großer Dortmund-Fan gewesen von der Stadt. Ne? Sie war ja damals mit Jude in Dortmund, während Marc mit Job. Ja. In Birmingham war.
Meinst du, die haben Streichhölzer gezogen? Ja. Und Marc hat den Kürzeren gezogen. Er hat gesagt,
Ich glaube, Denise Bellingham hat sofort gesagt, ich hab das schon hier 2-3 Jahre gemacht. Nee, lass mal lieber. Glaub ich.
Ich bleib in Madrid, fahr du an den Phoenixsee.
Ja. Also, wenn du die Wahl hast, in Madrid zu wohnen oder in Dortmund.
Ich wohne in Bochum. Ich will immer Bochum wählen.
Nehmen alle
Bochum. Ich will immer Bochum wählen.
Ja. Ah, schön.
So, Bellingham haben wir. Jetzt warten wir darauf, dass er auch wirklich kommt.
Ja.
Ne? Das wird, aber also da müsste jetzt schon sehr viel schief gehen.
Ja.
Da müssten sie schon einen Scherki bauen, um das nicht zu Ende zu kriegen.
Kurzes Checky-Update hauen wir später auch nochmal rein. Aber jetzt wollen wir erstmal, Jesko, weil wir auch einige Fragen dazu bekommen haben. Die Kollegen der Sportbild haben, ich glaube, letzte Woche schon mal berichtet, dass, oder die Bild, ich weiß gar nicht, das Transferbudget für diesen Sommer von Borussia Dortmund bei rund 30 Millionen Euro liegt. Wir haben ähnliche Zahlen gehört, gehen aber auch ein bisschen höher. Es wäre schon mehr möglich, sagen wir mal 30 bis 40 Millionen Euro netto, das heißt ohne Spieler transferiert oder verkauft zu haben. Und jetzt sagt natürlich jeder sofort, wie kann das sein? Wir spielen Champions League, wir waren letztes Jahr im Finale, wir spielen dieses Jahr die Club-Weltmeisterschaft, Small Club, wir haben keine Ambitionen mehr, Small Club Mentality. Ja. Wie zur Hölle kann das sein? Warum hat der BVB wieder diesen Sparzwang, diesen Transferzwang? Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen, ein bisschen ausführlicher angucken, Jesko, und ich würde mal sagen, wir starten mit was du rausgesucht hast. Du hast dir nämlich mal angeguckt, was der BVB so ausgibt grundsätzlich und was er
genau, also
umgesetzt hat, ne?
Ja, also umgesetzt, aber vor allem, also er hat in den letzten 2 Jahren wieder Gewinn gemacht, ne? Nach den Corona-Jahren, die richtig wehgetan haben, wo du über 100 Millionen Euro verloren hast, Minus gemacht hast, hast du jetzt wieder 2 Jahre gehabt, wo du Geld verdient hast und wo du richtig gut Geld verdient hast, nämlich ungefähr so 55 Millionen Euro. Also wir reden jetzt immer bis 24 logischerweise, ne? Dieses Geschäftsjahr
ist weil das Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen
ist. Genau, wir reden von. Ja. Aber, und das ist halt das Interessante, du hast halt immens steigende Kosten im Personal. Und das haut dann wirklich rein. Du hast in der Saison 23/24 268,5 Millionen Euro nur für Personal ausgegeben. Und das ist natürlich etwas, wo du dann merkst, dass du die Champions League Einnahmen und die Champions League Einnahmen lagen in der vergangenen Saison bei 100 Millionen Euro, die du von der UEFA bekommen hast, plus X, was du dann noch durch die Heimspiele eingenommen hast. Also es war 130 Millionen Euro ungefähr, ne? Ist so eine Zahl, die umgeht. So, und wenn du aber 268 Millionen Euro schon alleine fürs Personal ausgibst, dann musst du ja in allen anderen Bereichen ne, erstmal das Geld einnehmen, bis du dann bei einer schwarzen Null bist. Und dann musst du ja sozusagen daraus dein Budget holen, um Spieler zu verpflichten. Oder ein definitiv. Transferbudget. Das ist natürlich in so einem Budget, in so einem Gesamtbudget dann auch eingepreist natürlich, ne? Aber, und dann kommt's halt, du hast halt auch im vergangenen Sommer keinen Spieler verkauft, der dir die Kasse voll gemacht hat. Wenn wir mal die Jahre vorher sehen, 23 hast du Jude Bellingham verkauft für 103 Millionen. 22 war es Erling Haaland für immerhin noch 60 Millionen. Davor hast du 21 Jadon Sancho verkauft für 85 Millionen. Das waren halt wirklich dann Verkäufe, die dir so viel Geld reingespielt haben, dass du damit arbeiten konntest. Und das hast du halt auch nicht gehabt, ne, im vergangenen Sommer.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Jesko, dass das Transfer- und Geschäftsmodell von Borussia Dortmund ist es, Spieler zu verpflichten und für viel Geld zu verkaufen. Das haben sie irgendwann für sich gemerkt, dass sie eine gute Scouting-Abteilung haben oder hatten oder vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal eine Zeit lang haben. Mittlerweile sind die Leverkusens, die Frankfurts, die Stuttgarts dieser Welt auf einem ähnlichen Niveau. Aber das war mal ein USP, den Borussia Dortmund hatte. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, von 2014-15 an, also die letzten 10 Jahre, bis jetzt mir mal alle Transfers tatsächlich anzugucken. Ja, du hast das angesprochen. Der BVB hat beispielsweise 14-15 65 Millionen ausgegeben, nur 5 Millionen eingenommen. Dann konntest du es so weitermachen. 16-17 war ein ganz krasses Jahr mit 140 Millionen Euro, die du ausgegeben hast, hast damals aber auch 111 eingenommen durch Hummels, durch Mkhitaryan, durch Gündogan, hast damals eingekauft Dembélé, Schürrle, Götze, Rode, Moa, Guerrero und dann kam das Jahr, wo sie 270 mit Aubameyang, mit Dembélé, ja, du hast richtig gesagt, Pulisic, nur hast du jetzt eben letztes Jahr diesen großen Transfer nicht. Du hattest sehr viel ausgegeben, das haben wir auch immer wieder betont, das dürft ihr nicht vergessen. Der BVB hat letztes Jahr, wenn du die Nebengeräusche dazu zählst, also Handgeld, Beraterprovision, all das, was fließt, Signing-Fee, über 100 Millionen Euro ausgegeben für einen Bayer, für einen Girassi, für einen Groß, für einen Anton, für einen Couto. Ja, du hast einen Füllkrug verkauft. Ja, du hast einen Malen verkauft. Den Malen hast du aber nicht verkauft, um nochmal investieren zu können, sondern irgendwie auch ein Stück weit gegenzusteuern. Ja, das heißt, du hast da Einnahmen von 60 Millionen versus Ausgaben über 100 Millionen Euro. So, und wenn du die letzten 10 Jahre mal alle anguckst, hat der BVB jetzt mal über einen groben Daumen gerechnet, 925 Millionen ausgegeben und 1050, 1052 eingenommen. Das heißt, es ist ein leichter Überschuss zwar von 127 Millionen Euro, aber, und das finde ich so verrückt, ich habe nochmal geschaut, im September 2015 hat Aki Watzke den Satz gesagt, dass der Lizenzspieler-Etat von Borussia Dortmund bei 85 Millionen Euro liegt und man in Kürze die 100-Millionen-Mauer durchbrechen will. Ja, ich erwarte, dass wir sicherlich in 2-3 Jahren soweit sind, dass die 100-Millionen-Marke geknackt wird. Und jetzt hast du gerade eben vorgelesen, 268, wovon glaube ich 200.
Inklusive Prämien, ne? Also inklusive Prämien. Genau. Ne?
Genau. Wo aber 208 rein, glaube ich, an die Spieler und an die Profis gehen, ne? Weil die 268 ne? Und das muss man sich mal vorstellen. Der BVB gibt über 200 Millionen Euro
für den Lizenzspielerbereich.
Gehältern aus. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, in der Vergangenheit, die Hazards, die Schulz, die Meuniers, diese ganzen Kaderleichen, die du irgendwann dann da hattest, das hast du ja aktuell streng genommen auch. Du hast einen Haller, der verliehen ist, du hast einen Moukoko, der verliehen ist, die kommen jetzt samt zurück, du hast einen Özcan, der zurückkommt, du hast so viele Spieler, ob es ein Süle ist, ob es ein Sabitzer ist, ob es die eigentlich Verkaufskandidaten sind, aber die dir so viel Gehalt wegfressen. Ja. Guck dir einen Gregor Kobel an, der ist mit über 10 Millionen Euro, zählt er zu den Top 6, Top 7 der bestverdienendsten Torhütern der Welt. Ja, das darf man immer nicht vergessen, dass der BVB halt Gehälter zahlt, die in einem internationalen Vergleich schon sehr, sehr weit oben sind. Plus, du hast zwei Trainer abgefunden samt Stab, einen Edin Terzic, der mit über 1 Million Euro abgefunden wurde, ein Nuri Sahin, der viel Geld gekostet hat, ein Sven Mislintat, der nach wie vor noch bezahlt wird. Und das sind alles Themen, die in diese ganze Geschichte mit einfließen. Und deshalb sind dem BVB in diesem Sommer die Hände nicht gebunden. Du kannst ja 30 bis 40 ausgeben, aber du musst den Kader entschlanken, du musst Spieler wie Rainer, wie theoretisch Sabitzer, vielleicht auch wie Gittens mal mit einem großen Transfer, über den werden wir auch gleich kommen, zu sprechen kommen, musst du eben abgeben, Haller, Mokoko, um dann einfach wieder weiter investieren zu können. So, und das ist,
genau,
das ist eine Sache, die will, glaube ich, nicht jeder Fan verstehen. Ja, man darf auch nicht vergessen, für einen Haaland hast du keine über 100 Millionen bekommen, sondern das war damals Mino Raiola, der gewiefte Verhandler, ein gewisses Konstrukt, was deutlich drunter lag. Ne? Also, ja, das ist schon interessant.
Ja, sehr interessant. Und das ist halt die Realität. Ja, das ist, es ist halt nicht so. Und gerade bei einem Club wie Borussia Dortmund, die achten halt dann auch auf ihr Geld und die achten auf ihr Budget und die machen keine wilden Dinge, die sich dann irgendwann rächen. Ne? Was ich gerecht hätte, und das muss man ehrlich sagen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wenn sie nicht in die Champions League gekommen wäre.
Richtig.
Wäre. Ja. Das zeigt auch diese Bilanz ganz deutlich. Dieser ganze Club ist auf Champions League ausgerichtet.
Und das haben ja alle gesagt, ne? Auch Sebastian Kehl nach dem Einzug oder nachdem es dann feststand, 34. Spieltag, der BVB ist Champions League und wir planen die Champions League. Und wir haben jetzt nicht irgendwo einen extra Geldkoffer gefunden, weil wir jetzt Champions League spielen. Nein, das ist einfach Erhalt des Status quo. Alles andere wäre eine Katastrophe gewesen, das muss man so deutlich sagen. Und das zeigt natürlich auch, in welche Richtung sich der BVB bewegt hat. Natürlich auch durch die Erwartungshaltung, durch den Druck von außen. Natürlich auch, ich will nicht sagen, über dem Limit gelebt, das haben sie jetzt nicht. Aber sie haben sich schon in gewissen Punkten so sehr nach oben geschaukelt, dass irgendwann, wenn sie nicht Champions League spielen, der große Knall kommen könnte. Und deshalb ist jetzt eben auch der Auftrag, wieder junge Spieler auch reinzuholen, die vielleicht für viel Geld dann wieder irgendwann verkauft werden, auch den Kader zu verschlanken, mehr leistungsbezogene Geschichten reinzubauen und eben nicht mehr diese ganz krassen Gehälter rauszublasen, wie man es in der Vergangenheit getan hat. Und dieses Corona-Jahr, das kommt vielen auch noch, oder kommt auch zu wenig in die Bewertung rein, ne? Das ist gerade für einen Verein wie der BVB, der über 4 Millionen pro Heimspiel an Ticketeinnahmen hat, ist das schon ein fettes Brett, ne?
Und genau. Das hat halt richtig wehgetan. Daher kommen auch diese schlechten Zahlen in den Corona-Jahren, ne? Nur Fußballspielen alleine verdienst du halt nicht genug Geld. Du musst auch Bier verkaufen, du musst Würstchen verkaufen, du musst Tickets verkaufen, du musst Merchandise verkaufen, das gehört ja alles dazu. Geh mal in den BVB-Fanshop an einem Spieltag, ne? Da musst du Schlange stehen, um dann da irgendwie ein T-Shirt kaufen zu können. Das ist alles Geld, wovon der Club aber auch abhängig ist und auch geworden ist, einfach in der Größe, wie er ist. Ne? Und deswegen musst du halt, und das ist dann wieder der Auftrag auch an Sebastian Kehl, eine Mannschaft hinstellen, die dir garantiert, dass du eben in die Champions League kommst. Und das ist jetzt 2 Jahre ganz, ganz knapp gewesen. Das ist auch vielen gar nicht so bewusst, ne? Auch in der vergangenen Saison, ja, da warst du im Finale, aber in der Bundesliga bist du Fünfter geworden. Du bist nur über diese Fairplay-Regelung, ist es, glaube ich, oder sowas, ne? Reingerutscht. Ja. Und auch das war schon knapp. Und jetzt bist du wirklich, also auf der allerletzten Rille in die Champions League gekommen. Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung und wie auch das Bewusstsein dann in der kommenden Saison ist, dass der BVB eben die Champions League erreichen muss, um finanziell da zu sein und finanziell den Status quo zu halten. Und wir reden und jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem Transferbudget. Und dann reden wir eben nicht davon, dass du Unmengen raushauen kannst im Transferbudget. Das geht dann eben nicht.
Ja, und das ist dann einfach so, wenn du mit Joe Bellingham allein schon 25 plus 5 oder 30 ausgegeben hast, dann hast du vielleicht nochmal deine 5 Millionen, die du irgendwo investieren kannst, aber dann musst du halt eben gucken, dass du Spieler los wirst. Ihr wollt nochmal einen ganz kurzen Vergleich oder einmal euch mal zeigen, dass es nicht immer gleich heißt, ja, wir haben den Malen ja für so und so viel eingenommen und das Gleiche bekommen. Man hatte für Malen damals etwas über 30 Millionen Euro mit Boni ausgegeben. Man hat 25 plus 5 bekommen, aber, und das darf man echt immer nicht vergessen, bei so einem Transfer gibt es eine Signing-Fee on top, gibt es ein Handgeld on top, das ist Usos, beim einen oder anderen mehr oder weniger. Ein Thomas Meunier hat damals mit seinem gesamten Team und Umfeld allein 10 Millionen bekommen, weil es ein ablösefreier Wechsel war.
Der war ablösefrei, ne? Also so Signing-Fee richtet sich natürlich auch mal nach der Ablöse, die du dann auch an den Verein zahlen musst. Ne? Deswegen sind ja Spieler immer so happy, wenn sie ablösefrei wechseln können.
Ja, ja,
genau. Sie dann eben eigentlich den großen Anteil daran selber einstreichen können.
Genau, und wenn man das bei Malen nochmal on top, ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, aber das wird auch nochmal eine Summe gewesen sein, wo du dann drüber liegst und dann bist du allein da schon, dass du bei einem Daniel Malen deine wahrscheinlich 5, 6, 7 Millionen Euro Verlust gemacht hast am Ende. Und all das darf man auch nicht vergessen. Der BVB hat in den letzten Jahren, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, jetzt keine Riesensprünge gemacht oder Kaderwerte geschaffen und Spieler für viel Geld zu verkauft. Also ja, wir schließen das, glaube ich, ab. Es ist ein Blog, über den man ewig lange diskutieren kann. Ja. Wahrscheinlich kommen jetzt auch ganz viele Nachrichten von euch. Lieben gerne, schickt die uns wieder zu. Ihr habt das vergessen, das ist eine Milchmädchenrechnung, bringt das nochmal rein. Was ist damit? Das wird sicherlich geben, weil ihr es nicht wahrhaben wollt.
Ihr kennt ja unsere Mathe-Stärke. Aber wir haben wir haben recherchiert. Wir haben recherchiert. Aber ja. Und Bilanzen lassen sich ja auch so oder so lesen.
Ja.
Aber trotzdem, also unterm Strich ist es so, Borussia Dortmund braucht die Champions League, um den Status quo zu erhalten. Und wenn du keine Riesentransfers machst, dann kannst du eben auch, dann ist dein Transferbudget eben auch übersichtlich und nicht in Dimensionen, wo du dann mit dem ganz großen Einkaufswagen durch Europa fährst.
Ja.
Oder die Welt.
Definitiv. Jesko, wir gehen mal über zum nächsten Thema. Du bist der Überleiter.
Ja. Ja, Gregor Kobel hast du ja schon angesprochen.
Ja.
Der versteht sich als die Nummer 1. Natürlich, ja. Ne? Mhm. Und kriegt aber eventuell einen Herausforderer, der auch deutlich positioniert hat jetzt.
Ja, der hat sich mit Dian Ramay, Doublesieger geworden in Kopenhagen, ist einer, der mit einem großen Selbstvertrauen und Selbstverständnis ausgestattet ist und auch mal den Satz gesagt hat, dass er von seiner Generation der beste Torhüter ist und dass er das jetzt gerade in Kopenhagen auch wieder unter Beweis gestellt hätte. Finde ich erstmal geil, wenn einer so forsch ist und so an die gesamte Nummer rangeht. Bis zuletzt war eigentlich davon ausgegangen, dass Dian Ramay im Sommer zu Borussia Dortmund kommen wird, dort angreifen wird. Jetzt hat sich die Situation aber insofern verändert und verschoben, dass es klar ist, dass Gregor Kobel bleibt. Ja, in der Vergangenheit waren immer mal Clubs dran, Chelsea, Newcastle, gab Gespräche, die geführt wurden, jetzt nicht von Gregor Kobel selbst, aber natürlich von seinem Management. Das ist auch völlig normal, dass man so etwas tut. Nur aktuell, Gregor Kobel spielt Champions League, fühlt sich beim BVB wohl, ist einer der Wortführer auch in der Kabine, hat einen gewissen Status, verdient enorm viel Geld, haben wir gerade eben auch angesprochen, mit über 10 Millionen Euro, dass es jetzt aktuell nichts gibt oder keine Anzeichen, dass er über den Sommer hinaus nicht mehr beim BVB sein wird. Was natürlich Dian Ramay dann dazu bewegt, zu sagen, hat bei den Kollegen der Sportbild gesprochen, dass er sich sicherlich nicht auf die Bank setzen wird bei Borussia Dortmund, sondern einen Zwischenstep nochmal sieht. Sein Berater hat das bei uns auch bestätigt in der Show Transfer Update, dass er jetzt gerüstet ist für weitere Aufgaben, für weitere Laien. Und das ist, glaube ich, auch das perfekte Modell, dass da irgendwie jemand aufgebaut wird, der dann perspektivisch Gregor Kobel Paroli bieten kann oder wenn Gregor Kobel dann einen größeren Wechsel tätigen würde, dass dann eben jemand in der Hinterhand ist. Alex Meyer, super Nummer 2, absolut solide in der Mannschaft, total angesehen, ein richtig guter Typ, plant jetzt aktuell auch nicht irgendwie zu gehen, wäre vielleicht eine andere Situation gewesen, wenn Dian Ramay dann tatsächlich als 2 gekommen wäre und bei Marcel Lotka ist es klar, letzte Woche hat er selbst schon bekannt gegeben, dass er den Verein nach mehreren Jahren verlassen wird, eine neue Herausforderung suchen wird. Da war immer mal Heidenheim oder auch Augsburg ein Thema. Das ist, glaube ich, die Torhüter-Situation und Konstellation. Und ich glaube, dass es auch von Ramay und von Dortmund irgendwie die richtige Entscheidung ist. Und das siehst du wahrscheinlich nicht anders. Keine Kontroverse jetzt gut
diesmal. Nein, überhaupt nicht. Sehe ich genauso. Wir könnten dann uns ja tatsächlich mal... Ich schaffe wieder einen guten Übergang, ich versuche es zumindest, einer Fanfrage widmen, nämlich die kam von Philipp, der gesagt hat, die U23 ist eigentlich kein Talentebecken für die Bundesligamannschaft. Warum denn eigentlich keine Leihspieler? Warum verleihen sie so wenig Spieler, um die dann auf höchstem Niveau spielen zu lassen? Bin ich total bei Philipp. Mhm. Also ich habe auch, wenn du dir die U23 und die Durchlässigkeit nach oben anschaust, die gibt es nicht. Es gibt keine. Es gibt mal ein paar Spieler, die du von oben runterschickst und sagst so, lieber Julien Duranville, du kriegst da jetzt ein bisschen Matchpraxis. Aber auch das kam ja nun wirklich sehr selten vor. Und jetzt nicht so häufig vor, dass du sagst, okay, es lohnt sich dafür, diese Mannschaft zu betreiben. Ne? Am Ende kostet die ja auch in der dritten Liga oder hat die in der dritten Liga auch richtig viel Geld gekostet. Aber das ist, du musst natürlich, um Spieler zu verleihen, auch Spieler mit der Qualität haben, wo es sich dann auch lohnt, ne, wo du sagst, ich gebe dem jetzt 2 Jahre in Mainz, nur mal als Beispiel, und hol mir den dann als gestandener Bundesliga-Profi wieder. Aber die kommen ja dann auch seltenst aus der U23, sondern das sind Spieler, die machen den Sprung meistens aus der U19 direkt.
Genau. Das ist so. Jetzt darf man auch nicht vergessen, das ist ganz bitter für Borussia Dortmund, dass die U23 abgestiegen ist. Das, den Move finde ich auch irgendwie komisch, dass Mike Tolberg jetzt dann in die Regionalliga geht. Natürlich wollen sie da was verändern, eine extrem junge Mannschaft dort haben, die voll auf Talente gesetzt ist und Wert legt. Aber das ist jetzt für mich völlig klar. Also ein Spieler, der an der Schwelle ist, irgendwie zur Bundesligamannschaft zu kommen, der hat jetzt eigentlich gar keinen Anreiz mehr, in der Regionalliga zu spielen. Also das macht tatsächlich sehr wenig Sinn. Deshalb wäre für mich auch eine Laie von Campbell, eine Laie von Wädchen, eine Laie von all den starken Jungen. Mukoko
damals hätte auch Sinn gemacht, ne?
Absolut, ja. Absolut. Da gibt's auch Anfragen, da gibt's auch Angebote für die beiden genannten Spieler und da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein sinnvoller Schritt wäre, um da nochmal dann das Rüstzeug zu bekommen, um in der Bundesliga beim BVB eine Chance zu haben. Ja, wir haben eine weitere Frage von Philipp. Der hat uns schon mal eine gestellt und war ganz happy, dass wir die im Podcast beantwortet haben. Grüße an der Stelle gehen raus. Er hat die Frage gestellt, ob, jetzt muss ich mal gucken, wie das wieder genaue Wortlaut war. Er sagte, ich habe das Gefühl, dass Kehl oft nicht genug Anerkennung bekommt. Viele seiner geplanten Transfers wurden durch andere beim BVB blockiert. Alvarez, Huijsen, beide hätten uns zu diesem Zeitpunkt gut getan. Wie seht ihr das eigentlich? Kann man, glaube ich, viel drüber sprechen und diskutieren, Jesko. Er hat keine einfache Situation, nie so richtig gehabt beim BVB, das ist klar. Auch nie die komplette Wort- und Meinungshoheit. Er wurde in manchen Transferfragen überstimmt, das haben wir auch mehrfach schon gesagt, ob eben Alvarez, ob eben Huijsen. Er soll aber auch intern als einer gelten, der ab und an mal ein bisschen zögerlich ist, der jetzt keiner ist wie vielleicht ein Zorc, der eine Bauchentscheidung getroffen hat und wenn es dann nicht funktioniert, sich in die erste Reihe stellt und auch mal, auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse bekommt. Das sagen so manche, dass er vielleicht nochmal ein bisschen mehr aus sich rauskommen kann, Entscheidungen treffen kann. Trotzdem finde ich, hat Sebastian Kehl insgesamt gute Ideen auch, gute Spieler gesehen. Ob es zum Beispiel ein Duranville ist für mich einer der Spieler, wenn der nicht verletzt ist, da wird der BVB noch richtig Spaß haben. Aber das ist sicherlich ein Thema auch bei den Fans sehr, sehr kontrovers gerade. Da finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil jetzt auf Twitter und Social Media und sonst wo, da schwingt das mittlerweile auch in Beleidigungen rum, als wäre er oder manche jetzt diejenigen, die Cherky oder andere Deals irgendwie nicht bringen und machen. Also da muss man schon auch immer ein bisschen aufpassen, finde ich.
Das ist immer sehr viel komplexer, als es dann vereinfacht in Beleidigungen bei Twitter und Co. dargestellt wird. Ne? Ich gebe dir recht, also Cherky hätte man natürlich auch schon im Sommer, ne, war man da schon dran, war Sven Mislintat großer Fan. Das war dann auch so ein bisschen das Problem, dass ne, Kehl und Mislintat nicht gut miteinander konnten.
Dass dann auch Nuri Sahin am Ende bei
Cherky gesagt hat,
genau, bin weil im nicht? Sommer, das will ich einmal kurz sagen, im Sommer wäre Cherky für 12 bis 15 Millionen Euro zu haben gewesen. Und da hatte Nuri Sahin damals auch in der Besprechungsrunde gesagt, dass er diesen Spielertypen gerade nicht sieht, auch weil er in Julian Brandt etwas sieht. Dann ist diese Entscheidung am Ende nicht getroffen worden. Sven Mislintat ist immer der gewesen, der den Kontakt zu den Beratern gehalten hat, der dran geblieben ist. Auch im Januar jetzt, im Winter, soll er schon sehr früh, Anfang Januar, so um den 7., 8., 9. Januar, eine Einigung sogar mit dem Spieler gehabt haben, der zum BVB wollte. Nun muss man jetzt auch verstehen, diese Einigung hinzubekommen, klasse, geil, den Spieler zu überreden, aber dann ist die nächste Hürde eben das, diese Einigung zu finden. Und sobald dann eben, wir haben eben über die Transferzwänge auch gesprochen, du nicht weißt, haben wir Geld von einem Malen, wir haben einen Malen da, wir haben ein Überangebot, mitten im Winter in einer Situation, kommen wir in die Champions League, kommen wir nicht in die Champions League, ja? Stell dir
was
mal vor,
passiert
die
mit
hätten,
dem Trainer?
Was passiert mit dem Trainer? Richtig, stell dir mal vor, die hätten Cherky geholt, die wären am Ende nicht mal nach Europa gekommen und hätten einen 22,5 mit Nebengeräuschen über 30 Millionen Euro Deal gemacht, zu einem Megapaket und der spielt am Ende nicht mal international und da hättest du auch wieder Diskussionen gehabt. Also kann ich da zumindest verstehen, dass Kehl oder auch Ricken, die dann irgendwann als auch Malen und so, ne, die dann irgendwann gesagt haben, wir wollen das machen, aber das war dann zu spät, einen Tag, anderthalb Tage vor Ende des Transferfensters, der Streit mit Textor, wir alle kennen die Geschichte. Das ist schon teilweise hochkomplex und komplizierter, als es sich vielleicht der ein oder andere vorstellen mag.
Genau das ist es. Ne? Es ist halt nicht wie in Aldi fahren und mal eben was aus dem Regal nehmen. Ne? So ist es nicht. Nee. Und da leidet dann tatsächlich am Ende auch Sebastian Kehl ein bisschen drunter, weil dann natürlich er immer den Kopf dafür hinhalten muss, wenn irgendein Transfer nicht geklappt hat. Zur Wahrheit gehört auch, Die Mannschaft, die Sebastian Kehl zusammengestellt hat, hat gerade in den letzten Wochen unter Kovac gezeigt, dass sie allerhöchstes Niveau in der Bundesliga spielen kann. So, und da war nur Daniel Svensson einer, der Stamm gespielt hat, der erst im Winter dazu kam. Ansonsten war das exakt die Mannschaft, die Sebastian Kehl zusammengestellt hat. Und das, finde ich, wird sehr, sehr schnell vergessen. Es gab in der Hinrunde viele Probleme, auch Verletzungsprobleme, auch sicherlich auch Probleme mit Nuri Sahin, der es nicht geschafft hat, diese Mannschaft auf das höchste Niveau zu kriegen in der Bundesliga, zumindest nicht konstant. Auch das ab und zu mal, aber eben nicht konstant. Das hat dann Niko Kovac am Ende geschafft mit der Mannschaft, die Sebastian Kehl zusammengestellt hat. Mhm.
Ja, definitiv. Jetzt bin ich gespannt, wie sie es im Transfersommer hinbekommen, was sie dort am Ende für Entscheidungen tätigen im Team. Natürlich jetzt mehr mit einer Hand, mit einer Sprache. Bin auch gespannt, was mit Jan Koto passiert in der zweiten Saison, weil das war auch ein klarer Transfer von Sebastian Kehl, der bislang noch nicht funktioniert hat. Das ist dann einfach so, wenn du so einen Deal machst und der irgendwann nach 2-3 Jahren immer noch nicht funktioniert, dann musst du dafür gerade stehen. Dafür bist du nun mal Sportchef.
Aber ganz kurz, ne? Also der heilig gesprochene Michael Zorc beim BVB, wenn du mal mit Fans sprichst, der Zorc, aber das ist alles ganz anders. Ich sag mal Nico Schulz. Ich sag mal Torgon Hazard. Du kannst da eine Liste machen von Spielern, ja, die unter Zorc nicht funktioniert haben und die ein Scheißgeld gekostet haben. Ja. Ja, aber das wird jetzt so romantisiert und das wird jetzt auch gerne mal vergessen, ne, und mit dem Finger auf Sebastian Kehl gezeigt.
Ja, und guckt er den zurecht, wie ich finde, ich halte sehr voll viel von ihm, aber den gefeierten Markus Krösche an, der ein Verkäufer wie kein zweiter ist, aber der hat auch Deals wie ein Batshuayi, Dahoud, Wahi, Smolcic und aus der Vergangenheit gehabt, die alle bislang überhaupt nicht funktioniert haben.
Da kriegt der Frankfurt-Fan direkt Puls.
Ja, krieg ich schon wieder hier, ne? Ja, aber es ist so, ne? Da gibt's einige Dinge, die nicht funktioniert haben und das darf man halt auch immer nicht vergessen, ja, dass sowas dann oft dargestellt wird und vielleicht auch zu emotional. Wir sind in einer sehr emotionalen Branche, gerade was die Fans angeht.
Total.
Und nochmal, ich würde oder hätte mir Raya und Cherki auch gewünscht. Ich habe das jetzt 100 Mal schon gesagt und wahrscheinlich hätte ich auch alles daran gesetzt, dass ich den Deal früher fertig mache. So, auch in dem Sommer, jetzt deutet sehr, sehr vieles darauf hin, dass er zu Manchester City geht. Es gibt die Einigung mit dem Spieler und City, der auch Gespräche schon mit Pep Guardiola hatte. Jetzt müssen sich die Vereine noch einigen. Das ist natürlich bitter, nur ist auch klar, wenn ein Verein wie City am Ende kommt, also dann ist das wahrscheinlich jetzt ein Regal höher als Borussia Dortmund, dann sagt der Spieler, es war schön, ihr habt zweimal die Möglichkeit gehabt, ja, auch wenn ihr es vielleicht nochmal versucht habt und hier und da nochmal einen Draht hingelegt habt, so am Ende kann ich jetzt woanders kicken und das werde ich wahrscheinlich am Ende präferieren. So,
vielleicht
dann
muss man ja auch sagen. Vielleicht kannst du ihn ja dann billig im Winter leihen.
Ja, genau. Wenn es nicht funktioniert, meinst du? Ja, genau. Ja, und dann darf man ja auch nicht vergessen, Reyna, gut, wird weg sein. Du hast einen Brand, du holst jetzt einen Bellingham, wo sie auch sagen, dass der auch mal auf der Zehnerposition spielen kann. Wie gesagt, das sind die Transferpläne der Dortmunder. Kann man verstehen, muss man nicht verstehen, aber in der ganzen Sache würde ich mir manchmal ein bisschen mehr... Emotionalität ist gut, aber wenn es dann Richtung Beleidigung geht, sollte man ein bisschen aufpassen. Und
das, wie gesagt, auch mal sachlich betrachten, dass eben diese Mannschaft, die Sebastian Kehl zusammengestellt hat, am Ende dann auch wirklich das gezeigt hat, was sie sich eigentlich von Anfang an erwartet haben. Und dass sie dazu in der Lage ist. So, jetzt müssen wir haben den Podcast gestartet mit, wie war das? Wir machen heute mal eine schnelle Folge.
Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 50 Minuten.
Jetzt sind wir schon wieder. Ja. Ganz kurz noch, komm, TU-Experte Patrick Berger, was ist mit Gittens? Fragt Marvin.
Ja, haben wir auch. Ich empfehle euch sowieso, die Folge von Montag nochmal auf YouTube anzuschauen. Da haben wir einen großen BVB-Blog drinne, auch alles zu Joe Bellingham. Da haben wir auch über Gittens gesprochen. Ein Wechsel ist weiterhin möglich. Er ist ein Verkaufskandidat, definitiv. Und einer der Spieler, für die der BVB dann nochmal 40, 50 Millionen Euro oder sowas verlangen würden und Geld in die Kasse bekommen könnte. Es gibt Gespräche mit Chelsea, auch zwischen Dortmund und den Blues, auch zwischen der Spielerseite. Und Chelsea, denn, das haben ja auch alle mitbekommen, Jadon Sancho wird nicht an der Stamford Bridge bleiben, geht vorerst zurück zu Manchester United, auch wenn er dort überhaupt nicht bleiben möchte. Die Blues zahlen eine Strafgebühr von 5 Millionen Euro und jetzt ist eben Jamie Gittens der Kandidat, den sie grundsätzlich haben wollen, wo sie großes Interesse haben, viel in ihm sehen. Chelsea geht ja auch in der Transferstrategie dahin, junge Spieler zu holen und nicht mehr so diese älteren. Gittens ist ein junger Spieler, der sich sicherlich noch entwickeln kann, in dem Chelsea einiges sieht. Noch gibt es aber kein Angebot. Kann mir aber vorstellen, dass da Drive reinkommt. Und du lachst, als du den Namen Jadon Sancho hörst.
Ja, ich musste lachen, weil ich habe ein wirklich lustiges Meme dazu gelesen. Ja. Ich kann jetzt leider keine Props an jemanden geben, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ich es gelesen habe. In dieser schnellen Internetwelt, wo man etwas wegscrollt. Es kann Fumms gewesen sein, die sehr, sehr geschätzten und sehr kreativen Kollegen. Ich zitiere es jetzt, wenn einer weiß, wo es herkommt, kann er sein Copyright gerne an mich anmelden. Wenn es dir schlecht geht, Patrick,
ja,
dann denk daran, dass der FC Chelsea 6 Millionen Euro bezahlt hat, damit Jadon Sancho nicht zu ihnen wechselt. Das ist so traurig.
Ist wirklich so.
Ich würde ihn immer mit Kusshand nehmen. Ich liebe diesen Spieler. Aber ja, nein, auch. Er wird aller Voraussicht nach in dieser Transferperiode nicht zu Borussia Dortmund wechseln, Patrick.
Aber ich kann es ganz kurz, ich kann es als Verein zumindest verstehen, der ist ja mit den Conference League Sieger geworden und Chelsea sieht ja auch was in ihm und weiß, was das für ein guter Kicker ist. Der hat natürlich ein irres Gehalt bei United,
fordert
jetzt nicht genau das bei Chelsea, aber will zumindest in die Range und wenn die da irgendwann sagen, hey, stopp, da machen wir nicht mit, so, dann kann ich die auch verstehen. Und das ist, weil du gerade gesagt hast, aktuell nicht BVB, das Thema ist gerade nicht heiß. Es kann eins werden, wenn Jamie Gittens den Verein verlässt und der BVB einen Flügelspieler braucht. Nur da ist sehr viel Konjunktiv dabei. Der
jetzt,
BVB
jetzt hast du was angerichtet, das sage ich dir.
Ja,
DMs
ja.
Bitte zum Thema Sancho direkt
alle an Jesko,
an Patrick
alle an Plätti.
Alle an den geschätzten Kollegen. Hat er eigentlich nochmal angerufen?
Der hat noch zweimal angerufen und dann hat er mir eine Nachricht geschickt, aber ist halb so wild.
Willst du einen Kaffee?
Nee, deswegen ruft er nicht Firma an.
Hat
wahrscheinlich irgendeinen Zweitligaspieler, der nach Meppen wechselt oder so. Ich weiß es nicht. Nein. Plätti, gleich mit dem unterwegs, ne?
Richtig.
Am Marienplatz schalten wir in München heute.
Oh,
heute
stark.
Ja Nations League gegen Portugal.
Gegen
Cristiano
Portugal.
Ronaldo. Ich freue mich.
Ich habe ja mal. Ich war ja hier, als die Portugiesen zur EM hier waren, waren die ja in der Nähe von Paderborn, da die Ecke, waren die. Ach, wie heißt das denn jetzt? Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt.
Ich weiß, was du meinst. Ich war auch schon 2-3 Mal da.
Wo sie da auch
Hasewinkel.
Alle, Hasewinkel, wo sie gerne ins Trainingslager hinfahren.
Super Hotel.
Ganz tolle Idee. Und da waren die Portugiesen und da war echt der Hardcore CR7-Fan, den habe ich da getroffen. Der hatte sich seinen ganzen Körper mit CR7 Sachen voll tätowiert und sowas. Habe ich damals auch gedreht. Ist, glaube ich, in meinem Instagram-Profil. Muss ich mal schauen. Ich glaube, dieses Video habe ich damals auch gepostet. Ich habe das gedreht und dann auch gepostet, weil das war ein netter Typ, war total witzig und der hat mir dann seine Tattoos gezeigt und wollte da unbedingt Ronaldo treffen. Falls ihr ihn heute seht, schöne Grüße.
Soll ich schöne Grüße sagen, ja?
Ja, richtig. Ich kann mir vorstellen, er weiß das noch. Er weiß das noch.
Sehr gut.
Patrick.
Der Ronaldo wurde gestern übrigens fast über den Haufen gefahren am Andaz Hotel in Schwabing hier.
Von wem? Von Thomas Müller, oder?
Nein, von zwei Fans im Rollstuhl. Und musst dir das Video mal angucken. Also erstmal mega geil, da kommt raus, alle schreien wie am Spieß. So eine unfassbare Aura. Der Typ kommt dahin und alle drehen komplett ab. Er hat sich dann Zeit genommen für die Fans im Rollstuhl, Selfies gemacht, mega cool, gelacht, gegrinst, den Daumen gehoben. Und der eine Rollstuhlfahrer wollte ein bisschen in seiner Nähe und ist wirklich so mit dem, musste mal gucken, mit so einem elektrischen Gerät nach vorne gefahren und ist ihm an sein rechtes Schienbein. Und er hat so zweimal sich runter und hat, Ronaldo, musst dir das Video mal angucken, ist bei uns auf dem Sky Sport Channel. Also, ich hoffe nicht aus Ronaldo oder Portugal Sicht, dass das zum Ausfall führt.
Das wäre eine Geschichte.
Ich musste schmunzeln. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass sie sich für die und die anderen Fans Zeit genommen haben. Ja. Ronaldo Mania in München. Freue mich mega auf das Spiel heute Abend. Und du freust dich auf die USA. Hast du dein Visum eigentlich mittlerweile?
Ich habe mein Visum. Ich habe meine Zoll-Angelegenheiten durch.
Super.
Also ich bin bereit, in die USA zu reisen. Der Kollege Kerry Howe wird auch da sein.
Ja,
kriegen
geil.
Bestimmt mal irgendwo eine Cola zusammen.
Ja, und ich habe gehört, Jesko, stimmt das? Weil wir gerade eben, jetzt können wir die Klammer schließen. Ich zeig's nochmal. Das blaue Langarm-Trikot der Boca Juniors.
Die spielen ja gegen Bayern. Ne?
Ja, bist du bei dem Spiel?
Nee, leider nicht.
Nee, okay.
Ich glaube nicht. Muss ich gucken.
Okay.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Dafür habe ich zu viel zu tun mit unseren Freunden von Borussia Dortmund. Da werde ich es leider nicht zu einem Spiel. Aber ich nehme das Trikot mit.
Mach das.
Kriegen wir das irgendwie hin, dass ich das noch kriege?
Das Trikot hat der geschätzte Kollege Elvir Duran besorgt, den sehe ich gleich am Marienplatz.
Ja, der soll mir das hier, ja, sagt er, der soll mir irgendwie ein Kabel schicken und das Trikot dabei legen.
Ja, okay.
Das Kabel ist mir egal. Ich habe sowieso jedes Kabel der Welt.
Wann fliegst du denn los?
Am 15. geht's los.
Am 15.
Und das bedeutet auch, ja,
tschüss. Müssten wir uns sehen bis dahin. Irgendwie müssen wir eine Übergabe hinkriegen.
Ja, gut. Ja. Okay.
Mal schauen. Schauen wir mal. Wenn nicht, schickt er es dir zu.
Dann komme ich nochmal nach Köln. Einfach.
Ja, oder so. Ja.
So.
Geil.
Damit haben wir Nummer 11 von Aufe Süd fertig. Und wir machen jetzt eine kleine Sommerpause.
Ja. Ja, tatsächlich.
Wir müssen eine kleine Sommerpause machen. Wir wollen nicht ausschließen, dass es vielleicht mal eine oder zwei Sonderfolgen in den nächsten Wochen gibt. Aber wir müssen auch ein bisschen Break machen. Zumindest Patrick macht ein bisschen Break. Ich muss ja da in den USA, darf in den USA den BVB verfolgen.
Da will ich
tatsächlich nicht ausschließen, dass wir mal einfach eine kleine Sonderfolge machen. Vielleicht auch mal so ein Club World Cup Fazit. Vielleicht schnappe ich mir mal einen Kollegen und wir quatschen ein bisschen da über den BVB. Also das will ich auf gar keinen Fall ausschließen.
Genau. Ja, ich mache tatsächlich, so lange hatte ich noch nie am Stück, glaube ich, frei, 4 Wochen, weil ich nämlich in Elternzeit gehe, da freue ich mich ganz besonders und will die Zeit natürlich enorm genießen.
Ja.
Hab mir gedacht, dass ich da auch wirklich mal gar nichts zu tun haben will mit BVB oder anderen Themen. Kenne mich dann selbst, wenn der ein oder andere Transfer oder das Gerücht wieder entsteht, dass ich dann doch irgendwie wieder am Handy hänge, aber eigentlich will ich es nicht machen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und ich hoffe auch, dass ihr alle sagt, ey, genieß mal die Elternzeit und wir schreiben dem Plettenberg oder dem Jesko.
Genau. Und bei der nächsten Aufzeichnung, bei der nächsten regulären Aufzeichnung von Aufe Süd hat Patrick Berger wieder ein Bart, ein richtiger Bart.
Ah, guck mal, der ist doch da auch schon da.
Ja, er ist schon da.
Wobei, ich muss sagen, Jesko, es gefällt mir
kürzer.
Das war
so ein schönes Schlusswort, Patrick. Jetzt hast du es mir kaputt gequatscht. Aber ja, erzähl.
Ja. Ja, es gefällt mir kürzer, würde ich sagen.
Ja, ich habe von vielen gehört, ohne Bart sieht insgesamt besser aus. Und diese Bartlänge finde ich, ich finde es, Patrick, du siehst gut aus. Okay. In diesem Sinne.
Danke, Jesko, du auch.
Oh. Dankeschön. Und damit sagen wir auf Wiedersehen. Bis in ein paar Wochen. Adios.
Aufe Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.